Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Bald ist es soweit. Fußball-Europameisterschaft vor der Frauen steht vor der Tür. Im Nazi-Aufgebot für die letzten Pflichtspiele vor dem grossen Highlight fällt ein prominenter Name: Alicia Lehmann. Wir fragen uns jetzt, ist der Zug für die Nazi-Influencerin abgefahren, daheim EM dabei zu sein? Und welche Spielerinnen müssen neben ihr noch zittern? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, dem Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich auch diesmal wieder zwei grossartige Gäste aus der CH Media Sportredaktion. Heute sind das Melinda Hochegger und der Stefan Weiss. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Ja, Melinda, du hast die Medienkonferenz verfolgt, wo Pia Sundhage ihr Kader bekannt gab, das letzte für die Nations League-Spiel, das noch ansteht. Und das ist ja auch so ein ganz spezielles Bewerbungsspiel für die Heim-EM. Wie hast du Pia Sundhage so erlebt, jetzt 45 Tage vor dieser Heim-EM?
Sie war optimistisch, wie immer, wie man sie auch kennt. Sie hat ihr Kader erklärt, wieso sie jetzt wieder ein paar Änderungen gemacht hat, so kurz vor der EM. Und ja, ich glaube, sie ist jetzt froh, dass sie noch die zwei Spiele hat, bevor es dann als endgültige Kader geht.
Ja, und du hast jetzt gesagt, eben, sie hat das Kader bekannt gegeben und erklärt. Was hat sie denn eigentlich gesagt dazu, dass Alicia Lehmann nicht dabei ist?
Das, was sie schon das letzte Mal gesagt hat, dass sie nicht dabei war. Einfach, dass sie zu wenig gespielt bei Juventus und dass sie auch noch von einer Verletzung zurückgekommen ist. Und darum, ja, man schauen muss, wie das mit ihr weitergeht. Aber dass sie jetzt für die zwei Spiele nicht in Frage kommt, beziehungsweise auf der Pickel-Liste ist.
Stefan, kannst du das verstehen, dass Alicia Lehmann nicht dabei ist? Natürlich die ganz grosse Frage, wenn man das Aufgebot anschaut.
Jein. Also ich kann es natürlich verstehen, wie es offenbar begründet wird mit der Spielpraxis. Das ist Stand jetzt, kann man sagen, ja, sie hat natürlich weniger Spielpraxis, Alicia Lehmann, als andere Stürmerinnen im Kader. Aber ich finde, man muss wirklich die Türen offen lassen, weil die Vorbereitung geht nachher noch so lang, dass der Spielrhythmus, den die Spielerinnen aus der Meisterschaft, aus dem Club mitbringen, der verliert sich irgendwie sowieso ein bisschen. Und zwar bei allen, ob sie jetzt das Jahr 10-mal gespielt haben oder 30-mal. Und darum müssen wir eigentlich schon die Möglichkeit ihren offen lassen, Alicia Lehmann, dass sie halt gleich auch nochmal in den Rhythmus kommt. In dem Moment, wo man das Gefühl hat, sie kann dieser Mannschaft entweder menschlich und oder spielerisch noch etwas bringen an der EM. Und darum finde ich, ja, wenn das so tönt, dass es irgendwie sie keine Chance mehr hat, fände ich das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch falsch.
Ich kann da gerade nochmal einhaken. Der Pia Sundhage ist an der PK immer extrem wichtig, dass sie betont, dass eben für alle Spielerinnen immer noch die Türen offen ist, dass jede noch an die EM arbeiten kann, auch wenn sie jetzt nicht im Aufgebot ist oder sonst mal gefehlt hat. Darum, ja, gerade eben in der Woche vor der EM darf die Pia Sundhage ja die Vorbereitungszeit mit 30 Spielerinnen machen. Und ich gehe davon aus, dass Alicia Lehmann dort dabei wird sein und sich auch dort kann unter Beweis stellen und zeigen, ob sie in die Nazi gehört.
Eben, Stefan, du hast es schon angesprochen, oder? Also jetzt die Vorbereitungszeit ist noch extrem lang, weil eigentlich sind jetzt alle Saisons abgeschlossen. Das Einzige, was noch ansteht, ist das Champions League-Finale. Unter anderem übrigens mit zwei Schweizerinnen, Sidney Schertl beim FC Barcelona und Lia Welti bei Arsenal. Man hofft, dass auch beide spielen. Ist bei beiden ein bisschen unsicher, sind beide eher auf dem Bänkchen gewesen zuletzt. Aber grundsätzlich ist ja die Zeit wirklich extrem lang. Was muss jetzt Alicia Lehmann machen, Melinda, dass sie dann gleich dabei ist? Was hast du, wie kann sie sich aufdrängen in dieser Vorbereitung?
Das finde ich schwierig zu sagen. Ich glaube, sie muss auch zeigen, dass sie das wirklich will und dass sie der Nazi etwas kann bringen mit ihrer Schnelligkeit. Dass es nicht andere Spielerinnen gibt, die mehr Praxis haben und das Gleiche haben. Ich glaube, sie muss wirklich es anbringen, rauszustechen. Vor allem mit ihrer Schnelligkeit, weil das wirklich das ist, wo Alicia Lehmann zu bieten hat. Ja, und dann hängt es, glaube ich, aber auch noch von vielen anderen Faktoren ab, ob sie es dann in ihrem Kader schafft oder nicht.
Was sind das für Faktoren, wenn du das so ansprichst?
Ja, also ich denke, es hängt fest von den anderen Spielerinnen ab, wie die sich schlönen. Zum Beispiel Nomi Lühe, die jetzt im Aufgebot fehlt, die von einer Verletzung zurückkommt, die aber ja, gegen Frankreich zum Beispiel noch im letzten Jahr gezeigt hat, was sie kann. Auch Triola Gemelli, die jetzt wieder mal im Aufgebot ist. Wenn sie sich gut macht und unter Beweis stellt, was sie dieser Nazi bringt, dann glaube ich, wird es schwieriger für Alicia Lehmann.
Bei Alicia Lehmann ist immer die Diskussion auch zwischen Sport und dem, was sie nebendran macht. Oder? Das Sportliche ist das eine, jetzt haben wir über das diskutiert, dass sie eben nicht so viel spielt bei Juventus, dass vielleicht darum auch ein bisschen verständlich ist, dass sie nicht dabei ist. Das andere ist ja, sie ist einfach eine riesige Werbefigur. Oder? Stefan, inwiefern hat das eine Rolle, ob sie dabei sein könnte oder nicht?
Ich glaube, für Pia Sundhage spielt das keine Rolle. Die Werbefigur oder die Werbeikone Alicia Lehmann mit der grossen Aufmerksamkeit, die sie überkommt und die dann auch das Team mehr überkommt, global gesehen. Das ist auf der einen Seite natürlich korrekt. Ich meine, die Trainerin die muss nach sportlichen Kriterien das Kader zusammenstellen und dann auch für die Matches nach sportlichen Kriterien die Mannschaft aufstellen. Und gleich habe ich einfach das Gefühl, die Figur Alicia Lehmann, da sie trotz allem wahrscheinlich sportlich nicht so krass abfällt, dass man wirklich muss sagen, die hat jetzt gar nichts zu suchen in diesem EM-Kader. Darum glaube ich, die hat sie wahrscheinlich der ganzen Bewegung und ganzen Anlass, die Aufmerksamkeit, die Werbung, wo das einfach das Turnier kriegt über die Schweiz aus natürlich, wäre es einfach cool, wenn Alicia Lehmann im Aufgebot wäre. Es gibt einfach Aufmerksamkeit, es gibt auch uns bei den Medien, sind wir ehrlich, es gibt Klicks, wenn man mal kann über Alicia Lehmann schreiben, ob sie jetzt spielt oder nicht. Darum, ja, ich, wenn du mich fragst, ich finde, sie muss dabei sein, genau aus diesen nicht sportlichen Faktoren, die gleich ein bisschen zählen sollten. Aber Hansi muss ja sagen, ja, die Trainerin muss natürlich auch gegenüber dem Rest vom Team schon schauen, dass die sportlichen Kriterien einigermaßen stimmen.
Melinda, ich glaube, du siehst es ein bisschen anders, oder?
Ja, ich finde, sie gibt dem Frauenfußball zwar viel Aufmerksamkeit, aber ich finde, es wäre extrem schlimm für den Frauenfußball, wenn eine Spielerin nur dann aufgeboten wird oder aufgeboten wird, weil sie Erfolg hat in den sozialen Netzwerken. Das spricht eigentlich gegen all das, was der Frauenfußball will erreichen, und zwar die gleiche Aufmerksamkeit wie der Männerfußball wegen der Leistung. Und nicht, weil es berühmte Spielerinnen hat, die in den sozialen Netzwerken aktiv sind. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie viel Alicia Lehmann dann wirklich als Fußballfans bringt. Ich weiß es wirklich nicht, wie viele Leute ihr folgen, weil sie Fußballerin ist. Und wie viele ihr folgen wegen dem ganzen Rest, was sie posten. Und darum, ja, finde ich, wäre es das Dümmste, was die Sundhage machen könnte, sie nur wegen dem sozialen Netzwerk, das sie kann liefern, aufzubieten. Aber es stimmt natürlich, was der Stefan sagt, sie fällt sportlich gesehen nicht so weit ab, dass man sagt, es wäre eine absolute Frechheit, wenn sie an dieser EM spielen.
Ja, ist wahrscheinlich gerade so etwas dazwischen, oder? Mhm. Wenn du sagst, eben im ganzen anderen, wo sie postet, letztes Mal, wo sie im Nazi-Aufgebot gefällt hat, bei der letzten Nations League-Spiel, war sie in Dubai gewesen, hat dann, es hat noch ein bisschen nach Ferien ausgesehen, so, und andere Nationalspielerinnen, wenn sie nicht im Aufgebot waren, sind zum Teil im Stadion gewesen, Kumbasso war im Stadion gewesen, Nadine Riesen sind im Stadion gewesen, ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Zeichen, wo jetzt Alicia Lehmann müsste setzen, um zu sagen, hey, im Fall, mich interessiert das Team, weil so ein bisschen nach außen gibt es natürlich schon das Bild, so, ah, ich bin nicht im Nazi-Aufgebot, oder gar nicht auf Dubai, ein bisschen Ferien machen, und die anderen Nazi-Spielerinnen, die nicht im Aufgebot sind, die gehen gleich ins Stadion, weil ihnen das Team am Herzen liegt. Ist das auch ein Zeichen, wo jetzt vielleicht ein bisschen von ihr muss kommen?
Ja, absolut. Und das geht auch zu einem Punkt hin, wo ich vorher schon auch noch will ansprechen. Sie muss natürlich auch, wenn sie dann im Vorbereitungscamp mal dabei ist, in einem erweiterten Kader, muss sie natürlich dann schon auch sich teamfähig zeigen. Das kann ich nicht beurteilen, wie sie sich in diesen Zusammenzügen verhalten hat innerhalb vom Team, wenn sie dabei war. Aber, Pia Sundhage hat ja auch irgendwie mal gesagt, beim letzten, vorletzten Zusammenzug, oder wo sie das Aufgebot bekannt hat, es geht ja nicht nur quasi, die muss nicht die besten Spielerinnen versammeln, sondern sie muss schauen, dass sie das beste Team zusammenkriegen. Das ist dann gerade bei so einer Rolle, wo dann Alicia Lehmann wird haben, die wird ja wahrscheinlich nicht jeden Match 90 Minuten spielen, ist es ganz wichtig, dass man dort Spielerinnen hat auf der Bank, oder die dann vielleicht auch nicht zum Einsatz kommen, die sich eben teamfähig zeigen und sich loyal denen gegenüber zeigen, die spielen, dass einfach sozusagen so ein bisschen die, die auch am Morgentisch wichtig sind, wie es der Köbi Kuhn mal vor 20 Jahren gesagt hat, über gewisse Spieler. Also das ist mal, das führt natürlich eben zu deiner Frage. Ja, sie muss sich natürlich schon jetzt ein bisschen engagiert zeigen und irgendwie der Trainerin, der Mannschaft und der Öffentlichkeit irgendwie weisen, ja mal, das Team interessiert mich, ich will da dabei sein, ich zeige mich engagiert. Aber noch schnell wegen den Fotos, die sie von Dubai postet. Das ist natürlich genau auch wieder so ein Problem. Oder? Jetzt stellen wir uns vor, die EM läuft und Thalisa Lehmann ist irgendwo in der Ferien, postet Bilder und am Schluss, im schlimmsten Fall, reden wir dann noch mehr, wo Thalisa Lehmann in der Ferien ist und was für ein Bikini das sie hat am Strand, als dass wir irgendwie über die sportlichen Leistungen von der Schweizer oder anderen Teams an der EM reden. Und das fände ich irgendwie fatal. Darum sage ich, Thalisa Lehmann, falls sie das jetzt gehört, soll sie das bitte nicht als Erpressung missbrauchen, ihre Instagram-Auftritt. Aber ja, es ist, ich sage, nimm sie lieber ins Boot und sorge dafür, dass sie die Aufmerksamkeit innerhalb des Teams dann kann wecken für die Öffentlichkeit, als dass sie es mit irgendwelchen Ferienposts macht.
Ja, und ich glaube, nur weil sie jetzt nicht im Stadion war, heisst das auch nicht, dass sie sich irgendwie nicht für die Nazi interessiert. Ich glaube, es ist wahrscheinlich für jede von diesen Spielerinnen ein Riesentrauma, daheim zu spielen. Und es ist dann vielleicht auch eine Art und Weise zu verarbeiten, dass man eben so kurz vorher nicht mehr im Aufgebot ist, wenn man dann in die Ferien geht. Und das ist auch ein bisschen die einzige Zeit, wo Fußballspielerinnen und Spieler in die Ferien können, während dieser Nazi-Pause. Und jetzt hat sie gerade, nachdem das Aufgebot bekannt wurde, wieder eine Insta-Story postet, wo sie so einen Spruch postet hat: Be patient. Und ich glaube, ja, eben geduldig sein, ich glaube, das spricht jetzt schon auch dafür, dass sie wirklich gerne in dieser Nazi wäre und auch alles dafür wird machen.
Eine, die auch geduldig sein und eine gute Kollegin ist von Thalisa Lehmann, ist Triola Cemaili. Die ist jetzt wieder mal dabei. Thalisa ist zwar jetzt nicht dabei. Also da, zusammen einen TikTok-Tanz können sie jetzt nicht machen, wie sie es auch schon gemacht haben im Nazi-Camp. Aber wie ordnest du das, dass Triola Cemaili jetzt wieder mal dabei ist? Weil die ist ja eigentlich schon ein bisschen aussen vor gewesen, auch bei Inka Grings schon.
Ich finde es extrem gut, dass sie jetzt die Chance bekommt, vor der EM sich nochmal zu zeigen. Sie hat bei PSV Eindhoven eine Riesensaison gespielt und immer wieder Goal geschossen oder Assists gegeben. Und genau das
sind, glaube ich, 10 Goal und 7 Assists.
Ja, genau, ja. In 22 Spielen. Und genau das ist das, was der Nazi im Moment ein bisschen fehlt. Das sagt auch Pia Sundhage, dass die Nazi eben nicht eine Scorerin hat, wo man sich darauf verlassen kann, dass die trifft. Und dass sie sich von der Riola Cemaili jetzt erhofft, dass sie so ein bisschen diese Rolle einnimmt. Und ja, ich glaube, die zwei Spiele, die jetzt bevorstehen werden, für sie sicher mitentscheidend sein, ob sie dann an der EM dabei sein oder nicht.
Jetzt sind wir so ein bisschen bei diesen Wackelkandidatinnen gelandet, wo man sicher darüber diskutieren kann. Stefan, du hast ja auch schon viele so Turniere miterlebt und so, wo es die ganze Vorbereitungsphase und so geht. Inwiefern könnte man jetzt schon sagen, okay, wir machen das Aufgebot? Also wenn Pia Sundhage jetzt ein 23-Frauen-Kader bekannt wird, würde es genau gleich aussehen wie dann nach der Vorbereitung? Oder tut sich denn das wirklich noch grundlegend amigs verändern? Was ist so aus deiner Erfahrung das, was du so ein bisschen einschätzen
würdest? Ja, also es zeigt sich einfach, dass die Aufgebote schlussendlich immer zu 95% nachher so sind, wie man es auch erwartet hat und wie es auch schon vielleicht im Zusammenzug vor dem Turnier sich zusammengesetzt haben. Und das würde jetzt im jetzigen Fall bedeuten, dass die 23, die jetzt aufgeboten sind für den nächsten Zusammenzug, für die Nations League-Spiele, dass die auch schlussendlich dann den letzten Kader-Cut überstehen vor der Euro. Eben, vielleicht eine Naomi Lüe, die jetzt wegen wenig Spielpraxis nach der Verletzung noch nicht im Aufgebot ist, dass die es dann einfach wirklich natürlich noch schafft, wenn sie das ganze Camp mitgemacht hat, einfach aus Qualitätsgründen, weil sie dazugehört. Gibt es vielleicht schon ein, zwei Veränderungen, aber im Normalfall ja, sind dann eben sättig. Jetzt kommen wir nochmal zu Thalisa Lehmann, wo irgendwie monatelang nie im Aufgebot sind und dann wären sie aufgeboten in ein erweitertes Kader. Die schaffen es eigentlich im Normalfall nicht, nochmal reinzukommen, das ist definitiv ein Kader. Ausser es passieren viele Verletzungen während der Vorbereitung. Aber das hoffen wir jetzt ja nicht. Und darum glaube ich, schlussendlich wird es mit ein, zwei Änderungen maximal so aussehen, das EM-Kader bis jetzt sich präsentiert.
Ja, Stefan, du hast jetzt gerade Naomi Lüe angesprochen. Die hast du ja in Action gesehen, im Wankdorf, im Playoff-Final zwischen den IB-Frauen und GC, wo IB tatsächlich den Titel geholt hat, unter anderem dank der Lüe. Wie hast du das Spiel erlebt?
Also meinst du Spiel allgemein oder die Leute je nach ihrer Einwechslung?
Kannst beides erzählen.
Okay, also. Als erstes Mal habe ich gefunden, es war ein sehr gelungener, sympathischer Event gewesen, mit sehr vielen Zuschauern, über 10'000 Zuschauer im Wankdorf. Es ist von der Stimmung her eine gute, entspannte Stimmung gewesen. Also was zum Beispiel eben aufgefallen ist, es hat relativ viele GC-Fan gehabt und die sind im normalen Tribünensektor unter den Berner Fans gesessen. Also man hat da nicht irgendwie mit dem Polizeiaufgebot und den abgesperrten Sektoren müssen operieren, sondern die Leute sind einfach aus Freude an der Sache in das Stadion gekommen. Also darum eine sehr, sehr familiäre, entspannte Stimmung gewesen. Es war ein recht guter Match gewesen, habe ich gefunden. Sehr, sehr, sehr spannend, sehr intensiv, sehr umkämpft über 120 Minuten. Also auch von daher ist eine gute Werbung gewesen für den Clubfußball in der Schweiz, der ja schon sehr im Schatten steht von der Nationalmannschaft bei den Frauen. Und Noemi Luyen ist reingekommen und hat den Match gekehrt. Sie hat ein halbes Jahr oder so nicht mehr gespielt gehabt und ist jetzt das erste Mal eingewechselt worden. Sie war an der Entstehung von beiden IB-Goal beteiligt. Pia Sundhage hat das gesehen auf der Tribüne. Also ja, die wird sicher eine Rolle spielen an der Euro, auf jeden Fall.
Die wird wahrscheinlich dann dabei sein. Ist natürlich auch eine gute Werbung, oder? Jetzt so kurz vor der EM, dass man nochmal bei diesem Playoff-Final dann auch gezeigt hat, hey, es kommen jetzt so nicht 1'000 Zuschauer oder so, oder 2'000 und es interessiert niemand, sondern eben, es sind über 10'000 dort. Gute Stimmung, mit IB auch ein verdienter Schweizer Meister schlussendlich, der auch schon Quali gewonnen hat und halt einfach wirklich Vorfreude auch da ist für das Heimturnier.
Ja, definitiv. Gerade jetzt bei so einem Spiel ist es natürlich cool und das ist eben die beste Werbung für den Frauenfußball, wenn es wirklich um viel geht und man dann auch ein spannendes Spiel sieht, wo dann sogar in die Verlängerung und ins Penaltyschiessen geht. Ja, ich glaube, das ist das, wieso Fußballfans den Fußball so lieben und das ist mega cool, wenn es da jetzt auch für die Frauen mehr Aufmerksamkeit gibt.
Es sind ja noch andere Nazi-Spielerinnen dort auf dem Platz gestanden, zum Beispiel die Iman Böne und dann noch auch Noemi Iveli, die dann eingewechselt worden ist, die noch angeschlagen ist und unter anderem darum hat sie im Nazi-Aufgebot gefällt. Wie hast du die zwei Worte genommen, Stefan?
Also die Iveli von GC habe ich ehrlich gesagt nicht so recht wahrgenommen. Aber sie ist halt auch eingewechselt worden irgendwann in der zweiten Halbzeit und dann in der Verlängerung. Es ist dann die Spielphysiognomie ist dann so geworden, dass irgendwie GC vor allem im Rückwärtsgang war. IB hat den Match dominiert. Und darum ist sie dann irgendwie ein bisschen weniger, zumindest so wie ich es erlebt habe, wenig zur Geltung gekommen. Und Iman Böne, muss ich sagen, bin ich eigentlich recht enttäuscht gewesen. Sie hat zwar den entscheidenden Penalty verwertet, dann im Penalty-Schuss, aber im ganzen Spiel an sich hat sie eigentlich recht wenig gezeigt. Sie hat irgendwie auch wenig dafür da, dass irgendwie sie eine prägende Figur sein kann. Also da hätte ich vor allem, was man über sie liest, und ich auch schon gesehen habe in der Nationalmannschaft, hätte ich gedacht, sie sei viel, viel dominanter in so einem Meisterschaftsspiel, als es in Tat und Wahrheit war.
Jetzt war ja das Playoff-Final gewesen, und wir können ja sicher auch noch ganz kurz, wenn wir schon davor reden, oder, über den Modus diskutieren, den man in der AWSL hat, mit diesem Playoff-Modus. Das ist eigentlich noch ein Eishockey-Modus, wenn man so will. Oder? Man hat eine Quali und am Schluss spielt Playoff-Viertelfinal der 8. gegen den 1. und so weiter und so fort, der 2. gegen den 7. Und jetzt in dem Fall ist GC bis ins Finale gekommen, hat dann noch ein Servet und Basel rausgerührt, wo zwar gute Leistung ist natürlich, aber die sind eigentlich in der Quali vor GC gewesen. Was haltest du von diesem Modus?
Auf der einen Seite finde ich es cool, weil eben so Überraschungen möglich sind, dass GC zweimal gut performt und dann Servet rausrührt. Das macht es auf der einen Seite extrem spannend. Gleichzeitig finde ich es aber ein bisschen schade, wenn dann die Meisterschaft im Penalty schiessen entschieden wird und es einfach ja, eine Spielerin ist, die in einem entscheidenden Moment nicht liefern kann, sonst aber während der Saison gut war und dann ja, geht die Meisterschaft so verloren oder wird so gewonnen. Ja, kann man sich fragen, ob es dann wirklich fair ist, aber eben wenn man die Liga vor diesen Playoffs anschaut, ist IB zuvorderst gewesen und hat es darum definitiv verdient, Meister zu werden.
Stefan, was meinst du?
Ja, also ich finde, grundsätzlich bin ich kein Fan von einem Playoff-Modus. Vor allem im Eishockey kennt man nichts anderes, aber im Fußball, wo ja sowohl bei den Männern wie bei den Frauen in allen Ländern, gibt es ja auch noch den Cup-Wettbewerb, wo ja schon in dem Cup-Modus mit K.O.-System ausgespielt wird. Dann finde ich eigentlich, muss man den Meistertitel soll man nach dem herkömmlichen Modus ausspielen. Aber ich finde, einfach für, auch da wieder für die Gesamtentwicklung und die Gesamtbewegung vom Clubfußball oder vom Frauenfußball in der Schweiz und wahrscheinlich betrifft es auch andere Länder, ist es eben gleich nicht schlecht, dass man in diesem Playoff-Modus so ein bisschen eine Dramaturgie ankriegt, die dann halt dem ganzen Sport eine Aufmerksamkeit verleiht, den er sonst nicht überkommt. Oder? Also, jetzt haben wir das ja das erste Mal den Playoff-Finale Hin- und Rückspiel gespielt und das ist eigentlich perfekt aufgegangen. Oder? Es ist schon die 3'000 Zuschauer im Hinspiel im letzten Grund sind eigentlich eine relativ eine gute Zahl. Und jetzt über 10'000 im Rückspiel im Wankdorf beim besten Team von der Liga. Das hat irgendwie alles gepasst. Oder? Wenn man es vergleicht, letztes Jahr war das Finale in Thun gewesen, zwischen Servette und Zürich. Hat irgendwie knapp 2'000 Zuschauer und Zuschauerinnen gehabt in einem neutralen Ort, dann hast du irgendwie eine ganz andere Aufmerksamkeit. Und darum finde ich es einfach in der jetzigen Situation, man muss ja nicht um den heißen Brei herumreden. Der Frauenfußball ist noch nicht am gleichen Ort wie der Männerfußball in der Schweiz. Und darum ist es zum jetzigen Zeitpunkt ist das eben genauso wichtig, dass man durch den Modus die Aufmerksamkeit kriegt, die guten Spiele, die Highlight-Spiele, wo dann auch ein paar Leute am Fernsehen schauen oder viele Tausende im Stadion, ist irgendwie genauso wichtig, als dass man am Schluss vielleicht kann sagen, ja, es ist jetzt der Modus hat dazu geführt, dass eine Mannschaft fast Meister geworden wäre, wie GC, wo eigentlich sonst im normalen Meisterschafts Rhythmus oder in der Qualifikationsphase nie um den ersten Platz können mitspielen. Ja, das ist dann vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen unfair oder unsportlich, aber für das gesamte Produkt und für das Promoten von diesem Produkt, Frauenclub Fußball in der Schweiz, finde ich es im Moment noch der absolut perfekte Modus.
Ja, kann man gleich, glaube nur zustimmen. Wobei eben, ich persönlich finde sportlich immer ein bisschen schwierig, aber ich glaube, insgesamt natürlich völlig verständlich, oder? Das Spiel hat jetzt auch gezeigt, oder? Das Rückspiel, dass dann tatsächlich die Aufmerksamkeit auch da ist, wenn so ein Spiel ist und schlussendlich jetzt mit der richtigen Schweizer Meisterin ist, glaube ich, allen dient. Jetzt sind wir das ein bisschen abgeschweift, in Schweizer Clubfußball. Natürlich ausgehend auch von den Namen Louis und Iveli, die da auf dem Platz gestanden sind, und Bönni ist auch noch nicht dabei gewesen. Eine andere Frage, die sich jetzt natürlich noch stellt in Richtung von dieser Heim-EM, ist die, wenn man jetzt auf das Kader schaut, das ist jetzt nicht die Frage, ob sie im Kader sind oder nicht, dort wissen wir, dass Elvira Herzog und Livia Peng dabei sind. Die Frage ist, welche steht auch wirklich im Goal? Melinda, wie siehst du die Situation dort hinten im Goal?
Ich finde, es ist eine extrem schwierige Situation. Die Pia Sundhage hat sich schon im letzten Jahr auf ihre Nummer 1, auf Elvira Herzog, festgelegt und hat Livia Peng auch gar nie wirklich eine Chance gegeben, um sich mega zu beweisen. Sie hat, glaube ich, zweimal dafür spielen. Und ja, seither patzt Elvira Herzog leider einfach immer wieder. Und das macht es natürlich jetzt auch für die Sundhage langsam ein bisschen schwierig, ihre Entscheidung zu verteidigen. Man merkt, die Fragen kommen immer mehr. Ist sie noch die Nummer 1? Gibt es da noch mal eine Debatte? Und ja, die Pia Sundhage hat heute auch gesagt, es wird noch mal ein Gespräch geben. Ich bin gespannt, werden schlussendlich wirklich im Goal steht. Auf der einen Seite verstehe ich es, wenn sie jetzt so kurz vor der EM sagt, sie will nichts mehr verändern und sie gibt Elvira Herzog das Vertrauen. Ich glaube, das ist auch das, was Elvira Herzog brauchen würde. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, wenn man sie jetzt nochmal mit der Peng will ausprobieren, dann ist jetzt der Zeitpunkt. Nachher gibt es nur noch Testspiele und keinen Ernstkampf mehr.
Es gibt durchaus Argumente für Livia Peng. Sie ist ins Team vom Jahr gewählt worden, vom Kicker in der Bundesliga-Saison. Das heisst, offiziell dort, zumindest nach dem Fußballmagazin, die beste Goalie in der deutschen Bundesliga. Übrigens die Liga, wo auch Elvira Herzog mit Leipzig drinnen spielt. Stefan, wie wirst du das einschätzen, wenn wir jetzt quasi die Frau wechseln, die im Goal innen, was löst das einem in einem Team aus und was löst das auch bei denen aus, oder? Also irgendwo durch, also Worst Case wäre jetzt, man wechselt jetzt für die Nations League Spiele und nachher patzt Peng auch noch und dann hat man eigentlich zwei verunsicherte Goalies, oder?
Ja, genau, das ist das Problem. Darum würde ich als Trainer in so einem Moment niemals mehr irgendwie nur schon daran denken, den Goalie zu wechseln. Und ich wüsste schon gar nicht an einer Pressekonferenz öffentlich machen, dass das irgendwie noch zur Debatte steht, dass man da noch mal darüber diskutiert, weil also die Nummer 1 Goalie, die Elvira Herzog, ist noch mal mehr verunsichert, oder? Verunsichert ist sie ja sowieso nach den Fehlern, die sie gemacht hat im letzten Match. Jetzt gehört sie noch und kann es nachher auch in der Zeitung lesen. Ah, es wird offenbar über meine Position diskutiert. Wenn der Ersatzgoalie nachher plötzlich zum Nummer 1 aufsteigt, finde ich sowieso heikel, kurzfristig vor einem Turnier. Und sie weiss ja dann offenbar auch, die Liebe abhängen. Wenn sie einen Fehler macht, wird über sie auch wieder diskutiert. Und zwar nicht nur in der Presse, sondern offenbar auch im Trainerstaff und bei den Cheftrainern. Also irgendwie, so viel die Pia Sundhage richtig gemacht hat und richtig kommuniziert hat in letzter Zeit, das habe ich jetzt irgendwie nicht können verstehen, dass sie da ein Fass zumindest in der Öffentlichkeit auftut, wo nicht nötig wäre. Ausser sie hat sich schon innerlich entschieden, dass sie den Goalie tatsächlich wechselt. Dann kann sie es Sie sollte es dann noch eher machen. Aber ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, dass sie das so quasi offen sagt. Ja, mal, das ist offenbar nochmal eine Diskussion offen.
Also ich möchte da gerade nochmal schnell einhaken. Grundsätzlich sagt sie natürlich schon, im Moment, der jetzige Stand ist, dass Elvira Herzog noch die Nummer 1 ist. Aber eben die Gespräche, ich weiss nicht, wie sie das genau meint, ob sie da auch noch mit der Herzog redet und wie ihre Perspektive noch anschaut, traust du das noch zu? Jetzt auch mit dem Druck, der ja doch immer wieder steigt. Aber eben auf der einen Seite tut sie dann schon so auf eine Art und Weise den Rücken von der Elvira Herzog stärken. Aber ja, eben allein mit der Aussage, dass es noch Gespräche gibt, tut sie das wie wieder so ein bisschen, ja, sich wie alle Optionen offen halten.
Ja, das stimmt, aber über das haben wir ja letztes Mal schon diskutiert, auch schon die Aussage, ja, Stand jetzt ist es Nummer 1. Das ist auch schon wieder wie ein bisschen ein Misstrauensvotum, oder? Muss ich nicht sagen, Stand jetzt ist es Nummer 1, sondern einfach, sie ist für mich das Nummer 1 und wenn es dann mal einen Wechsel muss geben, dann gibt es den. Aber das ist so ein bisschen wie, für mich tönt das alles so ein bisschen, sie lässt sich die Option offen, tut so ein bisschen den Weg vorbereiten, dass es eben gleich noch zu einem Goalie-Wechsel könnte kommen. Und trotz allem muss man sagen, ja, jetzt ist die Liebe Peng offenbar zur besten Goalie von der Bundesliga gewählt worden. Aber die Livia Herzog ist auch ein Bundesliga-Goalie, ist auch Stammspieler. Und es ist jetzt nicht so, dass die Herzog abgestiegen wäre und diese wäre irgendwie ganz vorne dabei. Also irgendwie,
sie sind etwa gleich gut.
Werder Bremen, RB Leipzig sind irgendwie etwa gleich gut. Sie haben etwa gleich viel Gegengoal kassiert. Also irgendwie so einen, von der Qualität her kann es nicht ein riesen Unterschied sein zwischen den beiden. Also ist es schlussendlich der im Kopf am stärksten ist im entscheidenden Moment. Und darum, also eben nochmal, ich finde, wir müssen da ganz klar deren Nummer 1, für die man sich vor einem halben Jahr entschieden hat und das auch so kommuniziert hat, deren durch alle Böden durch sie stärken und Vertrauen geben und nicht irgendwie da versuchen, eine Debatte zu eröffnen.
Ja, wir können dann mal schauen, wer in der Nations League wirklich zwischen den Pfosten steht. Sonst sind wir sicher die Ersten, die dann darüber berichten. Ich glaube, wenn du vorhin gesagt hast, Pia Sundhage macht das Fass auf in der Öffentlichkeit, wahrscheinlich, aber man muss ja sagen, die Öffentlichkeit hat es vorher schon ein bisschen auf, da zumindest. Jetzt haben wir vorher ein bisschen darüber diskutiert, natürlich noch diesen Fehler. Jetzt so ein bisschen Personalfragen diskutiert und so. Und wenn man jetzt eben auf das kommende Wochenende schaut, wenn man das Champions League-Finale ist, ist das natürlich sicher auch nochmal etwas, wo man ein bisschen hinschauen kann, wenn man sich für Frauenfußball interessiert. Wir haben das Duell zwischen der Sidney Schertenlein und der Lia Welti. Melinda, wie schaust du so ein Spiel entgegen?
Ja, zuerst mal ist es extrem cool, dass zwei Schweizerinnen im Champions League-Finale sind. Wobei eben, wie du am Anfang schon gesagt hast, ja für beide nicht sicher ist, ob sie dann wirklich dürfen spielen. Aber ich glaube, es ist die beste Werbung für auch den Schweizer Fußball. Und jetzt nochmal für die Heim-EM, gerade mit der Welti, die so eine wichtige Figur für die Schweizer Nationalmannschaft ist. Und auch mit der Sidney Schertenlein, die natürlich extrem eine Hoffnungsträgerin ist für die Nazi. Ja, ich glaube, es könnte ihr gerade auch Selbstvertrauen geben, wenn sie jetzt dürfte spielen im Champions League-Final, dass sie dann wie schon voll auf so einer grossen Bühne gespielt hat, mit viel Druck und weiss, es geht jetzt um viel, was ja dann an der EM auch so wird sein.
Es ist ja wahrscheinlich der Druck, den dann plötzlich die Spielerinnen zum Teil haben. Gut, seit einem Schädelleben kann man sagen, die spielt im besten Team der Welt. Mal schauen, ob es dann nach dem Champions League-Finale immer noch die Aussage so gerechtfertigt ist. Aber sicher in einem der besten Teams. Aber grundsätzlich ist es sicher so, dass für viele junge Spielerinnen ist dann diese Bühne, jetzt haben wir es vorhin gehabt, okay, man hat im Wankdorf vor 10'000 gespielt, auch schon schön. Aber jetzt gerade für Lüje oder Bene und Iveli und so weiter, die dort auf diesem Platz gestanden sind, Heim-EM ist dann schon nochmal ein bisschen eine andere Kategorie. Oder? Der Druck wird dann schon auch steigen, auch für die Spielerinnen, oder?
Ja, ist klar. Also die Nationalmannschaft sowieso ist der Druck grösser als im Clubfußball, weil einfach mehr Leute zuschauen am Fernsehen oder im Stadion und an der Euro kommt das natürlich nochmal, potenziert sich das natürlich nochmal, weil dann schauen auch nochmal Leute zu, die sonst sich nicht so dafür interessieren. Also von dem her, ja, es ist eine riesen Bühne, aber ich glaube gerade darum ist es auch wichtig, dass im Schweizer Kader von den Frauen, ähnlich auch bei den Männern auch, halt einfach mittlerweile sehr viele Spielerinnen, die im Ausland spielen und sich schon ein bisschen mehr gewöhnt sind an eine grössere Bühne, wo ein bisschen genauer angeschaut wird, als es bei uns in der Schweiz noch der Fall ist. Also das ist sicher ein Vorteil, wo die Schweizer Mannschaft jetzt hat, vielleicht auch gegenüber früheren Turnierteilnahmen. Es ist wirklich einfach viel vor allem in Deutschland spielen oder in England oder im Fall von der Sidney Schertenleib in Spanien. Und zu der Sidney Schertenleib kann man vielleicht noch sagen, ja, wahrscheinlich wird sie nicht spielen in dem Champions League Finale, aber nur schon, dass sie zu dem Team gehört, zu dem Aufgebot gehört. Und dort wird ein grosses Brimborium gemacht um die Frauenmannschaft vom FC Barcelona. Das ist das mitzuerleben und noch dann das Champions League-Finale, die Aufmerksamkeit zu kriegen, das tut ihr sowieso gut und ist für sie eine riesen Erfahrung, die sie auf jeden Fall auch in die Euro-Kampagne mitnehmen kann.
Und ich glaube auch, dass auch wenn jetzt das Meisterschaftsfinale nur in Anführungszeichen vor 10'000 Leuten war und es an der EM dann vor viel mehr wird sein, ist es extrem schön zu sehen, dass eigentlich all die drei jungen Spielerinnen im Druck können standhalten können. Die Mannböne zwar während dem Spiel nicht so, aber sie hat den entscheidenden Penalty verwandelt. Naomi Lüje hat auch einen Penalty verwandelt. Noemi Iveli auch. Also alle drei haben wirklich gezeigt, dass sie dann unter recht viel Druck, weil es ja doch für alle um die Meisterschaft gegangen, dass sie trotzdem Druck noch liefern können. Und klar ist an der EM nochmal etwas anderes, aber ich glaube, das ist jetzt auch etwas, wo extrem viel Selbstvertrauen gibt allen drei.
Wir haben ja schon mal hier im Podcast vor einer Weile, jetzt müsst ihr nachschauen, wenn genau, schon über die EM diskutiert. Und jetzt habe ich am Schluss gefragt, wie gross die Vorfreude schon ist. Vielleicht ist die inzwischen schon ein bisschen gestiegen. Und frage jetzt nochmal Stefan, wie gross ist deine Vorfreude auf das Turnier?
Ich habe glaube damals gesagt, sie ist jetzt, wenn man so im Meisterschaftsalltag ist und mit anderen Themen beschäftigt, jetzt noch nicht mega, mega gross. Aber ja, also ich muss sagen, nach dem Match, den ich gesehen habe am Samstag in Bern, ich finde es wird sicher eine coole Geschichte. Und ich bin irgendwie auch optimistisch, dass das Schweizer Team, auch wenn die Vorzeichen jetzt nicht ideal sind, dass irgendwie gut wird meistern. Mit der Euphorie, was das Publikum wird entfachen. Und eben auch wieder der Samstag in Bern zeigt, dass Begeisterung rum ist und dass die Mannschaften getragen werden durch ein positives Publikum. Und darum habe ich das Gefühl, es gibt dann auch sportlich und von den Resultaten her eine gute Sache.
Melinda, wie ist es bei dir?
Ich stimme dem voll zu. Ich habe, glaube schon damals eben vor einem Monat ungefähr oder so gesagt, dass meine Vorfreude schon da ist. Und ja, sie ist immer noch da, sie ist gewachsen, weil eben je näher es kommt, desto mehr merkt man auch, dass die Menschen in der Schweiz mehr auf die EM schauen. Und ich glaube, das wird extrem eine coole Zeit für die ganze Schweiz, egal ob man Fußballfan ist oder nicht. Und ja, sportlich gesehen stimme ich mit Stefan zu. Ich glaube, da ist viel möglich für die Schweizerinnen, auch wenn jetzt die ein oder andere noch verletzt ist und erst wirklich gerade auf die EM fit wird. Ich glaube, ja, da ist viel möglich.
Ja, dann können wir uns ja darauf freuen. Danke vielmals, Melinda. Merci, Stefan.
Bitte, gerne.
Danke vielmals.
Herzlichen Dank natürlich fürs Zulassen bei dieser Podcast-Folge. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann freuen wir uns über gute Bewertungen. Die könnt ihr abgeben, der Podcast-App von eurer Wahl. Die könnt ihr nämlich möglichst viele Sterne abgeben. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns 5 Sterne gebt. Wenn ihr ein Feedback gebt, dann könnt ihr das machen per Mail podcast@chmedia.ch, lautet die Adresse. Und wenn ihr jetzt noch weitere Podcasts für eure Ohren braucht, dann findet ihr die nämlich im Internet chmedia.ch/podcasts. Dort gibt es ganz viele weitere Podcasts von CH Media. Das nächste Tribünengeflüster kommt dann nächsten Montag wieder. Bis dahin wünsche ich ganz gute Zeit. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.